Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Green is good. Green is right. Green works.
Turn the climate crisis into an opportunity.
We must act now.
Blah, blah, blah. Climate neutral. Blah, blah, blah. This is all we hear from our so-called leaders.
Das ist alles, was wir von unseren sogenannten Führern hören. Worte, die groß klingen, aber bisher noch nicht zu Taten geführt haben. Unsere Hoffnungen und Träume ertrinken in ihren leeren Worten und Versprechungen.
Our hopes and dreams drown in their empty words and promises.
Leere Worte und Versprechungen. Was die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg von Klimakonferenzen so hält, hat sie mehr als einmal kundgetan. Bla, bla, bla. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Während also im schottischen Glasgow einmal mehr der Versuch unternommen wird, die Welt zu retten, wurden Seesterne und Muscheln im einst kühlen pazifischen Nordwesten der USA im vergangenen heißen Sommer regelrecht zu Tode gekocht, 100-millionenfach. Von einem postapokalyptischen Szenario sprechen Meeresbiologen. Was macht also der Klimawandel hier mit Mensch, Tier und Pflanzen? Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm ist nach Washington State gereist. Hier kommt ihre Weltzeit.
Massive Wellen rollen heran am Rialto Beach, einer der westlichsten Punkte der USA. Sprühregen wechselt sich mit heftigen Regenschauern ab und vernebelt fast die Sicht vom Strand aus auf die massiven vorgelagerten Inseln, die sich hoch aus dem grün-grauen Pazifik erheben. Ein typischer Herbsttag im kühlen Bundesstaat Washington State im Nordwesten der USA. Doch der Sommer war alles andere als typisch, erzählt Meeresbiologe Steve Fradkin.
Dieses Jahr war ungewöhnlich. Wir hatten eine Hitzeglocke über uns und doch wird das immer in Zukunft wohl normaler werden. Es gibt schon Anzeichen dafür. Als Beispiel, in den letzten 3 bis 4 Jahren konnten wir im Sommer immer T-Shirts anziehen, aber das war lange eigentlich nicht normal.
Fradkin schlägt der Regen ins Gesicht. Kein Problem für den Mitarbeiter des Olympic National Parks. Er ist mit seiner dunkelgrün gummierten Jacke und der Regenhose bestens vorbereitet. Anders als ich, die während des Interviews bemerkt, dass sie sich nicht genug auf das regenreiche Gebiet eingestellt hat. Fradkin erforscht die Meeresbewohner der Küstengebiete. Viele haben diesen Sommer nicht überlebt, sagt er.
We saw mortality here, death of intertidal animals, mussels, barnacles and things like that. We did see mortality here.
Wir haben gesehen, dass viele Tiere, die in Gezeitenpools leben, gestorben sind. Muscheln, kleine Krebse, Seesterne zum Beispiel. In der Region zwischen Seattle und Vancouver sind 80-100% getötet worden, weil sie regelrecht in den Gezeitentümpeln, die zurückbleiben, wenn Ebbe herrscht, gekocht wurden. Hier, wo wir stehen, sind etwa 10% direkt an der Hitze gestorben. Doch es kann sein, dass viele Organismen gestresst sind und später an den Folgen sterben.
Der Olympic National Park in Washington State gehört zum UNESCO-Welterbe. Es sei einer der Plätze mit der höchsten biologischen Vielfalt im Westen der USA.
Well, it's a biodiversity hotspot. It's arguably one of the most biodiverse areas in the entire West Coast of North America.
Auch deswegen ist Biologe Fradkin besorgt über die Wetterereignisse in diesem Jahr, die weltweit Schlagzeilen machten.
Eine Rekordhitzewelle hat den pazifischen Nordwesten im Griff. Seattle, 41 Grad.
Millionen Menschen leiden, weil ein festsitzender Hitzedom die Temperaturen historisch und gefährlich in die Höhe treibt.
An 3 Tagen hintereinander stieg die Temperatur über 40 Grad.
In Washington führen beispiellose Temperaturen zu Stromausfällen, der Straßenbelag wölbt sich.
Hitzekuppel beschreibt das Ereignis im Juni 2021 sehr passend. Diese Kuppel entsteht, wenn sich ein Hochdruckgebiet über eine Region festsetzt und die Hitze dort gefangen hält. Im Norden der USA sowie in Kanada wurden weit über 40 bis 50 Grad Celsius gemessen. Absolut ungewöhnlich für den kalten Norden. Forschende der Universität Oxford äußerten, dass diese Hitzewelle ohne den Klimawandel so nicht möglich gewesen wäre. Dieser wirkt wie ein Katalysator und begünstigt Extremwetterereignisse wie dieses. Da sind sich viele Forscher sicher. Als Hitzebombe bezeichnete der Gouverneur des Bundesstaates Washington State, Jay Inslee, das Extremwetterereignis.
Wir wussten, dass das irgendwann passieren würde. Die Wissenschaft ist da sehr klar. Ich und viele andere versuchen, unsere Nation aufzurütteln. Und hier sind wir. Der erste Akt der Klimakatastrophe beginnt.
Zurück zum Strand in Washington State, an diesem grau, trüben Herbsttag, an dem die Hitze des Sommers unendlich weit weg erscheint. Doch tatsächlich muss man nicht lange suchen, wenn man wissen will, wie die Menschen, die hier leben, die Hitzewelle erlebt haben. Am Strand spreche ich Tipps an, einen der wenigen Besucher hier. Er erkundet mit seiner Familie die vielen angespülten alten Baumstämme, die sich übereinander stapeln. Als ich ihn nach der Hitzewelle frage, erzählt er mir, dass er Landwirt ist und eine kleine Blaubeerfarm betreibt.
Wir hatten deswegen weniger Beeren. Viele Kunden waren enttäuscht, weil sie nichts mehr bekamen. Abgesehen davon waren die Tage eine Herausforderung, denn wir haben keine Klimaanlage und wir mussten sehen, wie wir uns kühl halten.
Anders als die Bürger in Kalifornien, Arizona oder anderen warmen US-Bundesstaaten haben sich die Menschen in Washington State nicht so stark auf extreme Hitzetage eingestellt. Wohl auch deswegen beklagte allein Washington State in der Zeit der Hitzewelle um die 120 Opfer, die an Hitzeschlag oder anderen Folgen, beispielsweise Dehydrierung, gestorben sind. Im Westen Kanadas, ein paar Kilometer weiter nur nördlich, waren es noch mehr. Klimaanlagen waren in diesem Sommer sehr schnell ausverkauft. Die Menschen passen sich an das veränderte Wetter und langfristig wärmere Klima zwangsläufig an. Welche Chance haben die Pflanzen und Tiere dabei? Meeresbiologe Steve Fredkin betont, dass die Natur mit verschiedenen Auswirkungen der Erderwärmung zu kämpfen hat. Höhere Temperaturen sind nur ein Faktor. Diese entstehen vereinfacht gesagt durch die Freisetzung von zu viel Kohlenstoffdioxid in der Luft. Das Klimagas wandert aber auch wieder ins Meer mit fatalen Folgen.
Climate change's evil twin, if you will, is ocean acidification.
Der böse Zwilling der Erderwärmung ist, wenn man so will, die Versauerung der Meere. Der Mensch hat über die letzten 100 Jahre zu viel Kohlendioxid in die Luft gebracht. Im Meer führt das dazu, dass sich der pH-Wert ändert. Das heißt, das Meer wird weniger basisch. Und das hat Folgen, vor allem für Lebewesen, die ihr Skelett aus Kalk bilden. Sie haben Probleme, eine harte Schale auszubilden.
That becomes a problem for them.
Vom Meer geht es in Richtung Forks. Die Kleinstadt ist mit ihren mehr als 200 Regentagen im Jahr offiziell einer der nassesten Orte der USA. Und sie gilt als Vampirgebiet. Zumindest für die Fans der amerikanischen Autorin Stephenie Meyer, die ihre Twilight-Saga hier angesiedelt hat. Da die Vampire in der Jugendbuchreihe durch das Sonnenlicht anfangen zu glitzern, halten sie sich lieber im neblig trüben Norden Washington States auf, um nicht aufzufallen.
This is why we don't show ourselves in sunlight. People would know we're different.
It's like diamonds.
Auch wenn die Buchreihe schon etwas in die Jahre gekommen ist, noch immer zieht sie viele Touristen in die sonst einsame Gegend. Ein weiterer Touristenmagnet, den viele Twilight-Fans ebenfalls besuchen, der Ho-Regenwald. Namensgeber ist eine indigene Gruppe, von denen wenige Dutzend in einem benachbarten Reservat leben. Moos und Flechten bedecken die Bäume. Die Schichten wirken, als hätten die Bäume drei Strickpullis übereinander gezogen und lassen diese fast aussehen wie Fabelwesen.
People expect to see the famous banana slug.
Die Leute wollen die berühmte Bananenschnecke sehen,
erklärt mir Park Rangerin Megan Waggerman. Sie strahlt unter ihrem breitkrempigen Uniformhut, der mit einer Plastikfolie vor dem Regen geschützt ist und unter dem sie zwei blonde Zöpfe trägt. Die Bananenschnecke ist, wie der Name verrät, gelb und schwarz. Aber der Park habe noch viel mehr zu bieten, schwärmt sie.
Das Roosevelt Wapiti zum Beispiel, eine Hirschart. Deswegen wurde der Park gegründet, um diese Tiere zu schützen. Wir haben auch Salamander, Luchse, Pumas. Ich bin aber am liebsten in der Nähe der Schwarzbären.
I love hanging out with the black bears.
Waggerman klärt Touristen über die einzigartige Flora und Fauna des Regenwaldes auf. Dieser Sommer ist ihr in besonderer Erinnerung geblieben, wie sie sagt.
People came in and they were telling us that at the ocean during the heat wave,
Die Leute kamen und sagten, dass es am Ozean während der Hitzewelle nach Gekochtem roch. Die waren besorgt, weil es 42 Grad waren. So heiß war es hier noch nie. Hier haben wir gemerkt, dass die Nadeln der Hemlocktannen runtergefallen sind. Es war, als würde es schneien.
Der temperierte Regenwald ist ein empfindliches Ökosystem. Die Hitzewelle hat bei einigen Pflanzen sofort Schäden hinterlassen, erklärt Megan Walkerman.
Wir haben sofort gesehen, dass der westamerikanische Schwertfarn sehr hart getroffen wurde. Alle Spitzen des Farns waren braun, vor allem an den Stellen, an denen sie etwas mehr Sonnenlicht abbekommen.
Bei manchen Schäden wissen die Wissenschaftler und Parkranger noch nicht, ob sie auf die Hitzeglocke zurückzuführen sind. Megan Walkerman führt mich zu einer großen Sitka-Fichte, die umgefallen ist, mitten auf den Wanderweg.
This is the tree that fell.
Dieser Baum ist direkt nach dem ersten Regen umgefallen. Wir wissen nicht sicher, ob das wegen der Hitze ist, aber wir wissen, dass die Bäume durch Pilze, mit denen sie eine Symbiose, eine Verbindung eingehen, miteinander kommunizieren und sich ernähren. Während der Hitze war wahrscheinlich Funkstille und möglicherweise hat der Baum beschlossen, dass es nun Zeit für ihn war. Leider kann ich ihn nicht fragen.
Botanikerin Janet Coles, die ebenfalls für den Nationalpark arbeitet und forscht, betont noch einmal, dass ein einzelnes Hitzeereignis für Bäume durchaus verkraftbar sei.
Bäume sind so gebaut, dass sie viel abkönnen. Wenn sie so empfindlich wären, hätten wir keine Bäume. Aber solche Schäden häufen sich an. Und manche Bäume, wie die Hemlocktanne, die etwas fragiler ist, könnten sterben. Nicht gleich, aber in den nächsten Wintermonaten, weil sie immer mehr geschwächt werden durch solche Ereignisse. Dann widerstehen sie vielleicht schlechter Wind und Stürmen.
It won't necessarily die directly because of the heat dome, but it will now be a little more vulnerable to the effects of wind or storms.
Der Klimawandel ist trügerisch, tückisch. Denn wenn er nicht gerade durch extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen oder Rekordfluten in die Schlagzeilen gerät, verlaufen manche Entwicklungen langsam, aber stetig. Genau diese Entwicklung beobachten die US-Wissenschaftler an den höchsten Punkten des Olympic National Parks, den Gletscherbergen um Mount Olympus. Dieser ist mehr als 2400 Meter hoch. Schnee und Gletschereis bedecken die Spitze. Noch, sagt Bill Backus, Chefwissenschaftler des Olympic National Parks.
Wir sehen den Wandel schon jetzt. Wir messen immer im April die Schneedecke, seit 1949. Und wir haben festgestellt, dass die Schneemenge um 50% zurückgegangen ist. Das ist ein extremer Unterschied und sagt etwas aus über unsere Wasserversorgung.
Der Schnee hat mehrere wichtige Funktionen. Er schützt das Gletschereis vor Hitze. Die Schneedecke ist außerdem ein Wasserspeicher, die über den Frühling bis zum Sommer stetig abschmilzt und so die Flüsse und Bäche mit kaltem Wasser versorgt.
Wir hatten in diesem Jahr 130% mehr Schnee als normal. Wir hatten einen robusten Vorrat. Aber was wir sahen, war, dass die Hitze das Abschmelzen beschleunigt hat.
Backus zeigt auf die Bergspitzen, die noch immer ein wenig weiß bedeckt sind. Immer wieder werden wir im Interview unterbrochen. Der charismatische Wissenschaftler mit der gelben Jacke ist wie ein Magnet für viele Wanderer, die stehen bleiben und Fragen stellen. Mehr als 3 Millionen Besucher kommen in jedem Jahr in den Olympic National Park. Lee Taylor, die den Park leitet und die aus ihrer Studienzeit noch sehr gut Deutsch spricht, glaubt, dass die Nationalparks eine große Kraft haben, nämlich den Menschen die Natur nahe zu bringen und vor allem auch für Themen wie den Klimawandel zu sensibilisieren.
Meiner Ansicht nach spielen die Nationalparks der Welt eine wichtige Rolle, weil sie die Menschen so inspirieren können, um alles, was wir besitzen, von der Natur her zu schützen.
Der Klimawandel stellt auch die Organisation des Nationalparks vor mehrere Herausforderungen. Denn die extremen Ereignisse, seien es Hitze oder Regenfluten, kannte man so bisher nicht.
Als Manager von diesem Park muss ich sehr darauf achten, wie unsere Straßen und Gebäude von Fluten jetzt bedroht werden. Jedes Jahr haben wir mehr Regen, mehr Wind und es werden Straßen zerstört, die wir dann fast jedes Jahr wieder aufbauen müssen. Und das wird ganz teuer. Wir müssen darauf achten, dass wir irgendwie auf die Länge Straßen bauen, die das irgendwie ausraden können.
Was Taylor besonders geschockt hat, wo an einer Stelle zu viel Wasser ist, da fehlt es an einer anderen, was sogar zu Waldbränden geführt hat.
Wir haben hier Urwald, sehr schönen Regenwald. Und wir hatten vor ein paar Jahren zum ersten Mal seit sehr, sehr lange, hunderte Jahre, Waldbrände im Regenwald. Das gibt praktisch nicht. Diese Wälder brennen normalerweise alle 500 Jahre.
Chefwissenschaftler Bill Backus nimmt diese Extreme auch wahr. Für ihn sind zwar einzelne Ereignisse wie Hitzewellen Zeichen des Klimawandels, doch was ihn besorgt, sind nicht nur ein paar heiße Tage im Jahr, sondern dass die Temperaturen hier in den nächsten Jahren und Jahrzehnten etwas ansteigen werden.
Ein großes Ding hier ist das Konzept einer Schneedürre, dass wir Regen statt Schnee bekommen. Wir sind vom Ozean umgeben, haben ein mildes Meeresklima und deswegen befinden wir uns auf einer entscheidenden Temperaturgrenze. Unsere durchschnittliche Wintertemperatur liegt bei minus 1,6 Grad. Wenn sich die Temperatur an einem durchschnittlichen Tag um 1 bis 2 Grad erhöht, sind diese Tage nicht mehr kalt genug, um Schnee zu haben.
Diese Veränderungen bringen das komplette Ökosystem durcheinander, sagt Backus. Zum Beispiel ist der Lebenszyklus der bekannten Lachse aus dem Norden der USA darauf ausgelegt. Sie orientieren ihren Zyklus wie das Laichen an den Strömen des kalten Schmelzwassers, das aus den Bergen in die Flüsse fließt. Ohne Schneedecke gibt es während der Trockenzeit im Sommer keinen Nachschub von Wasser und der Pegel der Flüsse sinkt so weit ab, dass die Lachse nicht mehr in der Lage sind, in ihre Laichgebiete zu schwimmen.
Wir sehen eine Veränderung der Wassermenge, wann das Wasser fließt und die Temperatur. Zu warmes Wasser kann die Lachse krank machen.
Lachse brauchen zudem kaltes Wasser, sonst sterben sie. Erschwerend kommt hinzu, dass die Energiegewinnung in Washington State in großen Teilen auf Wasserenergie zurückgeht. Eigentlich eine klimafreundliche Alternative, die man angesichts des Klimawandels gut gebrauchen kann. Doch die Wasserenergie hat auch Schattenseiten. Wegen ihr entstanden zahlreiche Dämme. Diese wiederum begünstigen, dass sich das Wasser erwärmt und die Lachse von ihren Laichgebieten ferngehalten werden. Der Elwha-Fluss, der ebenfalls aus dem abfließenden Schneewasser gespeist wird, ist genau so ein Beispiel.
Zwei Dämme wurden hier angelegt, ohne dass die Lachse hindurchschwimmen konnten. 100 Jahre ging das so und das hatte einen großen Einfluss auf die Fischereien.
Erzählt Heidi Connor, Fischexpertin vom National Park Service. Sie steht auf einem Felsen, von dem wir einen Teil des aquamarinfarbenen Flusses überblicken können. Die Dämme sind gleich mehrfach problematisch. Nicht nur versperren sie den Lachsen den Weg in ihre Geburtsstätten, um sich dort zu vermehren. Die Gewässer heizen sich stärker auf. Der fehlende Abfluss staut die Hitze noch mehr. Gleichzeitig sind diese Gebiete stark gefährdet, wenn zu viel Wasser auf einmal fließt. Der Klimawandel begünstigt Starkregen und manche alte Dämme halten dem nicht mehr gut stand. Dem Elwha-Fluss gingen aus diesen Gründen irgendwann regelrecht die Fische aus, erzählt Connor.
Die Lachse sind ein Symbol für den pazifischen Nordwesten und vor allem für die indigenen Gruppen wie die Lower Ilua Klelem gehören die Lachse zum Leben und Kultur. Sie hängen wirtschaftlich stark an dem Fisch. Doch an einem Punkt stimmte die Gruppe für eine Pause, ein Moratorium, damit sich die Lachse wieder erholen können. Das war ein großer Schritt.
To have the fishing moratorium, which is a huge, huge move.
Die wirtschaftlich oft ohnehin abgehängten indigenen Völker waren somit doppelt getroffen. Nachdem sie ihr Land eingebüßt hatten und nun in Reservaten leben, drohte durch die Veränderung des Flusses ein weiterer kultureller Verlust. Der Elwha-Fluss könnte ein weiteres trauriges Beispiel für den Eingriff des Menschen in die Natur sein. Stattdessen zeigt sich, dass es auch eine Art Happy End geben kann. Im Jahr 2011 wurde, nach langen Verhandlungen und Beratungen zwischen Politik, Nationalpark und den indigenen Völkern, angefangen, die Dämme abzubauen. Mit einem großen Knall. Oder besser gesagt, gleich mehrere Explosionen. Von 2011 bis 2014 dauerte es, die beiden Dämme zurückzubauen. Der Rückbau des Elwha Staudamms ist die bis jetzt größte Staudammentfernung und Flusswiederherstellung der Geschichte. Mehr als 350 Millionen US-Dollar kostete der Abbau und war jahrzehntelang durchaus umstritten. Doch die Mühen, das Geld, sie haben sich offenbar gelohnt, denn die Dammentfernung gilt als Vorzeigeprojekt, was die Renaturierung angeht, sagt Heidi Connor, die die Entfernung des Damms seit Beginn an mitverfolgt.
Since the dams have been removed, this river is reconnected, it's thriving.
Seitdem die Dämme entfernt wurden, blüht der Fluss wieder auf. Er sucht sich seinen Weg, sieht jedes Mal wieder anders aus. Die Fische können wieder in die oberen Flussläufe, die sie seit 100 Jahren nicht aufsuchen konnten. Ich erinnere mich an eine Forelle, die noch bevor der Damm komplett abgebaut war, sich irgendwie durchgezwängt hat. Alles, was wir tun mussten, war, die Tür nur etwas zu öffnen und schon kamen die Fische durch.
Projekte wie dieses machen durchaus Hoffnung, dass der Mensch Schaden an der Natur wieder in Teilen rückgängig machen kann. Den Klimawandel, der die Natur hier in Washington State und überall auf der Welt bedroht, kann der Mensch nicht aufhalten, nur noch verlangsamen. Darin sind sich führende Wissenschaftler einig. Doch langfristig muss sich der Mensch und die Natur anpassen an eine veränderte Klimazukunft. Auch der pazifische Nordwesten der USA.
Gekocht statt gekühlt. Klimawandel im Nordwesten der USA. Das war Katharina Wilhelm. Sie hörten in der Weltzeit in dieser Woche aus Anlass der UN-Konferenz in Glasgow einen Klimaschwerpunkt. Unsere Folgen über Windkraft in Texas und über Gletscher in der Schweiz finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss und bis bald.